Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Welch ein Freund ist unser Jesus. Wow. Dieser Text, den wir gesungen haben, heißt sehr, sehr viel. Es geht heute um Jesus. Und nicht zuletzt um die Frage, ist er dein Freund? Was hast du für eine Beziehung zu ihm? Er liebt es, wenn er mit uns eine Freundschaft pflegen kann. Wie du, Iris, schon gesagt hast, geht es heute um das Thema Segen. Eine Nichte hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, sie zu trauen. Sie wollte heiraten und bat mich, ob ich die Verantwortung für eine kirchliche Trauung übernehme. Ich habe ihr zugesagt. Ein Satz bei ihrer Anfrage ist bei mir hängen geblieben. Sie hat gesagt, wir wollen nicht heiraten, ohne dass Jesus uns segnet. Habe ich gedacht, wow. Diese Haltung, wir wollen nicht heiraten, ohne dass Jesus uns segnet. Als sie das so sagte, kam mir der Jakob in den Sinn. Er war, das ist eine Geschichte im Alten Testament, er war am Jabbok und er musste seinem Bruder Esau begegnen. Er wusste, zwischen uns ist eine Beziehung, die geklärt werden muss. Da ist einiges schiefgelaufen, ich habe meinen Bruder betrogen und er hatte einen riesigen Respekt vor dieser Begegnung. Und am Jabbok rang Gott mit ihm und Jakob sagte, ich lasse dich nicht, ohne dass du mich segnest. Wow. Vor einer schwierigen Herausforderung, ich lasse dich nicht, Gott, bevor du mich segnest. Ich bin 100% auf deinen Segen angewiesen. Was heißt denn segnen? Barach im Hebräischen im Alten Testament bedeutet sich von der heilvollen Kraft Gottes beschenken lassen. Und wenn man einen Segen gesprochen hat, dann ging es eigentlich darum, Gott weiß ganz genau, was du brauchst und er stärke dich mit seiner göttlichen Kraft. Ob du jetzt heiratest, ob du dich mit einer Person versöhnen willst oder was immer du vorhast oder ob du in die Ferien gehst und dich sehnst nach Sonne, Gott kann uns in verschiedenster Weise beschenken. Im Neuen Testament heißt segnen Eulogein. Eulogein heißt nichts anderes als Gutes aussprechen. Und es geht um genau dasselbe. Wenn ich eine Person segne, dann wünsche ich ihr einfach göttlichen Zuspruch von Gott, Ermutigung von Gott, Stärke von Gott, auch Erleuchtung von Gott, das, was diese Person im Moment nötig hat. Es gibt aber eine Form des Segens, die übertrifft alles, was ich bis jetzt geschildert habe. Die ist so umfassend. Iris und Andi, ihr hattet eine Predigt all in. Ist mir hängen geblieben, all in. Und was ich euch jetzt sage, das ist all in. Da ist das ganze Paket dabei. Wenn du das begreifst, wenn es dir, ich sag mal, wie Schuppen von den Augen fällt, wow, was ich da habe, das ist ja genial, dann ist das mega freisetzend und ermutigend. Denn es hat mit unserer Identität zu tun. Ich schaue gerne mit euch Lukas 24 an, die Verse 50 bis 52. Wenn jemand die Bibel dabei hat, könnt ihr das gerne mit aufschlagen. Lukas 24, 50 bis 52. Da geht es um die letzten Minuten, welche die Jünger mit Jesus verbringen, bevor er zurückfährt in den Himmel. Und jetzt schaut, was hier geschehen ist. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien, hob seine Hände auf und segnete sie. Es war Jesus sein Bedürfnis, in den letzten Momenten mit seinen Jüngern sie zu segnen. Und gibt es etwas Köstlicheres als Segen von Jesus direkt zu empfangen. Und jetzt kommt der nächste Satz. Es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Also Jesus segnet seine Jünger und während er sie segnet, wird er hinaufgetragen in den Himmel. Das heißt, der letzte Eindruck, den die Jünger von Jesus hatten, war, er segnet uns. So ist er von ihnen gegangen. Er wollte, dass das ihnen hängen bleibt. Wir haben einen Jesus, der uns liebt und der uns gerne segnet. Ich glaube, sie brauchen diese Ermutigung. Und mir tut das so gut, diese Vorstellung, Jesus fährt in den Himmel. Der letzte Eindruck, den sie von ihm hatten, er segnet sie. Wow. Und er wird so wiederkommen, für alle, die ihn lieben. Segnend. Und jetzt gehe ich mit euch in einen Brief des Apostels Paulus. Epheser 1, 3. Da wird etwas Ähnliches geschildert. Epheser 1, Vers 3. Es ist ja heute ein Volltreffer-Gottesdienst und diese Stelle, als ich die so richtig entdeckt habe, die war für mich ein Volltreffer. Und ich hoffe, sie wird für euch auch zu einem absoluten Volltreffer, zu einem Augenöffner. Epheser 1, 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Ich muss das nochmal lesen. Seid versucht, voll dabei zu sein, 100%. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Was steht überhaupt hier? Paulus kommt zuerst in einen Lobpreis Gottes. Er sagt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus. Er bricht wie aus in eine Haltung der Dankbarkeit, der Anbetung. Wow, dieser Gott ist absolut genial. Der ist der Hammer. Das will Paulus den Empfängern des Epheserbriefs mitteilen. Gepriesen sei er, der Vater unseres Herrn Jesus. Und jetzt kommt die Begründung. Und jetzt schaut die Begründung mal genau an. Er hat uns gesegnet. Er, der Vater, hat uns und damit sind alle gemeint, die zu Jesus eine persönliche Beziehung haben. Er schreibt einer Gemeinde. Er hat uns gesegnet. Ist eine Tatsache, nicht er will uns segnen, sondern er hat uns gesegnet. Es ist geschehen. Und die Leser dieses Briefes haben bestimmt auch an jene Szene gedacht, wo Jesus in den Himmel gefahren ist und die Jünger gesegnet hat. Er hat uns gesegnet und jetzt wird es so stark, dass ihr eigentlich alle vom Stuhl aufstehen müsstet. Ich stehe schon. Er hat uns gesegnet. Jetzt kommt der Volltreffer. Seid ihr bereit? Mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Jede geistliche Segnung in der Himmelswelt. Was willst du noch mehr? Da ist das ganze Paket, all in, alles dabei. Jede geistliche. Der Himmel verschenkt sich an uns. In Jesus. Und das ist gleich der nächste Begriff. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Das heißt mit anderen Worten, Christus ist der einzigartige, einmalige, universelle Schlüssel, um in den Segen Gottes zu kommen. Das heißt aber auch, Menschen, die mit Jesus leben, haben diesen Segen. Sie haben ihn schon. Das heißt, wir können von einer Tatsache ausgehen und wir haben allen Grund, das zu feiern. Das hat zu tun mit unserer Identität. Was ist meine Identität? Was geht in mir ab, wenn ich an Jesus denke oder wenn ich bete? Bin ich da vor allem von Angst bestimmt? Was, Was für Gefühle habe ich? Oder ist es die Freude, so wie im Lied, das wir eben gesungen haben? Wow, welch ein Freund ist unser Jesus. Jubi, wir dürfen ihn anbeten. Angstfrei. Er meint es so gut mit uns. Ich bin gesegnet. Danke, Jesus. Was das bedeutet, schon nur ansatzmäßig, mir fehlen ja die Worte, um das zu beschreiben. Aber was das bedeutet, das möchte ich euch versuchen zu illustrieren anhand einer Begebenheit im Alten Testament. Sie handelt im heutigen Jemen. Jemen ganz im Süden des südlichen Arabiens, beim Golf von Aqaba. Entschuldigung, nicht Golf von Aqaba, Golf von Aden heißt er. Und der Meerenge zum Roten Meer. Aden ist eine Hauptstadt interimsmäßig. Seit dem 27. März 2015 ist Aden interimsmäßig Hauptstadt von Jemen, weil die Houthi-Rebellen die Hauptstadt Sanaa besetzt haben. Aden hat 580.000 Einwohner und ist eine ganz, ganz wichtige Hafenstadt. Vor allem seit der Eröffnung des Suezkanals fahren da ja alle Schiffe vorbei und ich gehe davon aus, dass fast alle Handelsschiffe und auch Passagierschiffe dort anhalten und ein wichtiger Umschlagsplatz. Aden war schon 1000 vor Christus eine ganz entscheidende Hafenstadt. Jetzt denkt ihr, warum schwärmt er so von Aden? Der Begriff Aden kommt ja in der Bibel nirgends vor. Es geht mir um Jemen. Und Jemen, das war damals Saba. Saba umfasste Jemen, Äthiopien und Somalia. Und ich kenne Aden. Ich liebe Aden. Ich bin in Indien aufgewachsen, auf dem Missionsfeld. Und wir sind jeweils mit dem Schiff von Italien durch den Suezkanal nach Indien gefahren. Und jedes Mal machte unser Schiff Halt in Aden. Und wenn wir in Aden hielten, dann sagten meine Eltern immer, Kinder, jetzt gehen wir in das und das Geschäft, ich weiß nicht, wie das hieß, und jedes von euch darf sich ein Auto aussuchen, ein Spielzeugauto. Und eines davon habe ich mitgebracht. Ihr seht es auf dem Bild. Entschuldigt, es ist etwas groß geraten auf dem Bild. Das ist nicht die wichtigste Erkenntnis dieser Predigt, die ihr mitnehmen müsst. Aber das ist voll Metall. Damit habe ich gespielt und sieht immer noch fast unbeschädigt aus. Also eine super Qualität. Und das habe ich geliebt. Aden. Ein Autöli kaufen, eines aussuchen, einen bestimmten Betrag. Wow, das ist Aden für mich. Damals, zur Zeit des Königreichs Saba, war Aden auch ein ganz wichtiger Umschlagplatz. Die Hauptstadt vom damaligen Saba war Marib. In Marib hat man ganz viele Ausgrabungen gemacht. Und Marib ist darum interessant, weil es dort Sanddünen gibt. Und der Sand hat zum Teil diese Ruinen aus den Jahren 1200 bis vielleicht 600 vor Christus zum Teil so zugedeckt, dass bis zu einer 6 Meter dicken Sandschicht über diesen Ruinen ist. Und sie sind darum auch zum Teil sehr gut erhalten. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht, die sind nicht unbedingt scharf, aber darauf kommt es nicht an. Und da seht ihr einen Tempel, das ist der Kaaba al-Shamsia, der Sonnentempel vom damaligen Marib, 1000 vor Christus. Dieser Sonnentempel war der Sonnengöttin gewidmet und dem Mondgott. Und ich bin sicher, dass auch eine Königin, die in Saba herrschte, in diesem Tempel angebetet hat. Die sogenannte Königin von Saba. Und jetzt bin ich bei der Begebenheit, welche die Bibel erzählt, in 1. Korinther 10. Königin von Saba. Eine ganz besondere Königin. Die hat nämlich etwas auf sich genommen, das wir uns fast nicht vorstellen können. Sie wollte den König Salomo besuchen in Jerusalem. Die Königin von Saba. Sie hatte gehört von seiner Weisheit, könnt ihr nachlesen in 1. Könige 10, und sie wollte ihm Fragen stellen, um ihn zu testen. Sie wollte aber auch sehen, ob das wirklich stimmt, was man von ihm erzählt. Und sie machte sich auf den Weg. Und eigentlich ist es unvorstellbar, was diese Königin gemacht hat. Sie hat Kamele genommen als Transportmittel. Es gab damals keine andere Möglichkeit, auf dieses Jerusalem zu kommen. Sie nahm Kamele, und ich weiß, warum sie Kamele nahm. Die Strecke ist rund 2800 Kilometer mit einem Auto 32 Stunden zu fahren. Und ein Kamel legt immerhin 40 bis 50 Stundenkilometer zurück. Das heißt, hier in St. Gallen wäre ein Kamel auf den meisten Straßen nicht mal ein Verkehrshindernis, wenn es bis zu 50 Kilometer, und es wird aber auch nicht geblitzt vom Radar. Und jetzt diese Kamele, eigentlich ist es Wahnsinn. Diese Königin, können wir nachlesen in 1. Könige 10, die nahm 4 Tonnen Gold mit. 4 Tonnen. Ein Kamel kann bis zu 450 Kilo tragen. Für eine so lange Reise höchstens 150. Das gibt alleine 27 Kamele, nur um das Gold zu transportieren. Stellt euch vor, heute der Goldpreis, 1 Kilo 80.000 Franken. Ich weiß das nicht, weil ich Gold habe, ich habe nachgeschaut. Diejenigen, die Goldreserven hüten, die wissen es noch genauer. Auf jeden Fall, das ist unglaublich, 4 Tonnen. Und dann noch Edelsteine und Öle hat sie mittransportiert. Und dann, es steht mit einem großen Gefolge, hat sie diesen langen Weg auf sich genommen. Ja, beim Kamel kommt noch dazu, wenn das sich voll getrunken hat, man muss fast sagen voll gesoffen hat, denn es mag bis zu 150 Liter aufs Mal trinken. Wenn das voll getrunken ist und voll gegessen, kann das bis zu einem Monat leben ohne Nahrung. Ist doch auch genial, oder? So wie eine Elektroladung fürs Auto, die hält dann so 5000 Kilometer. Also, das zum Kamel. Jetzt geht diese Königin mit diesem ganzen Tross, Gefolge, Bodyguards und was da dazugehört und Übernachtungsmöglichkeit, Zelten, boah, das braucht eine riesige Organisation, nach Jerusalem und besucht Salomo. Georg Friedrich Händel hat ein Oratorium geschrieben, Salomo, 1748. Das ist kaum bekannt. Aber was bekannt ist, ist genau in der Mitte dieses Oratoriums, und ich glaube, Händel hat das bewusst gemacht, kommt der Besuch der Königin von Saba. Das ist wiederum das bekannteste Musikstück aus der Zeit des Barock. Und dieses Musikstück, ich liebe es. Wir werden jetzt so den ersten Teil hören. Ihr könnt gut die Augen schließen, man wird nicht sehen auf der Leinwand. Und euch einfach mal hineinfühlen, jetzt kommt da eine Königin zum König Salomo und besucht ihn in aller Würde. Thank you. Diese klassische Musik, phänomenal. Und ihr habt gemerkt, diese Leichtigkeit und diese Würde, etwas Pompöses, ausdrucksstark. Und dann die zwei Oboen, das sind so wie Fanfaren, die Königin an, jetzt kommt eine Person, die ist mega wichtig. Und jetzt kommt ein ganz besonderer Moment. Wisst ihr, die Königin kommt zu Salomo, sie stellt ihm Fragen und es heißt, er hatte auf jede Frage eine Antwort. Der hatte solche Weisheit. Er hatte auch darum gebeten, als Gott ihm sagte, wünsch dir, was du willst. Ist ja nicht genau, wenn Gott sagt, wünsch dir, was du willst. Ich wünsche Weisheit. Und die hatte er. Und sie schaute alles an. Sie beobachtete die Angestellten im Palast. Sie hat sie beobachtet. Und sie hat gemerkt, die gehen alle so liebevoll miteinander um. Da ist eine Ordnung in allem, so ein Friede. Sie hat geschwärmt. Und am Schluss hat sie gesagt, man hat mir nicht die Hälfte gesagt, was ich hier sehe. Sie war fast enttäuscht. Hey, nochmal, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich schon viel früher, hätte ich diesen Besuch gemacht. Und jetzt kommt der Besuch zum Ende und die Königin darf in die Schatzkammer von Salomo gehen. Und jetzt schlage ich 1. Könige 10 definitiv auf. Jetzt kommt ein Vers, der wirft uns eigentlich vom Stuhl. 1. Könige 10. Vers 13. Der König Salomo gab der Königin von Saba alles, was sie sich wünschte, was sie erbeten hatte, abgesehen von dem, was er ihr schon gegeben hatte, nach der Freigebigkeit des Königs Salomo. Dieser Vers, das ist eine explosive Ladung, ist für mich so fast ein Schlüssel von dem, was ich euch mitgeben möchte. Der Salomo hatte es zur Gewohnheit, dass er seine Gäste beschenkte. Das steht in diesem Vers. Also er beschenkte diese Königin und sagte ihr, das gebe ich alles dir mit. Und das war sicher viel. Ich kann mir vorstellen, allein schon, was Salomo ihr schenkte, war schon mehr, als sie gebracht hatte. Und jetzt führt er sie durch die Schatzkammer. Und was steht hier? Er führt sie durch die Schatzkammer und gab ihr alles, was sie sich wünschte, was sie erbeten hatte. Unvorstellbar, da wäre ich am liebsten dabei gewesen. Oder so ein Moment Königin von Saba gewesen. Versteht ihr? Dann gehst du durch die Schatzkammer des wohlhabendsten, weisesten Mannes der Welt, den Salomo, und er sagt, hey, nimm dir, was du willst. Hast du das schon gesehen da oben? Und das noch und hier und dieser Schmuck und was auch immer. Nimm, was du willst. Und die Königin, die, ich glaube, die war in dem Moment bestimmt von Freude, aber auch vom fehlenden Mut zu sagen, hey, und darf ich das auch noch haben? Versteht ihr? Dann kommen ja die Überlegungen, was ist noch anständig? Ich kann den König ja nicht ausrauben. Ja, diese kleine Kette da und man sieht daneben etwas Wunderschönes, aber sagen, die genügt. Also wenn ich die haben kann, bin ich zufrieden. Und dann Salomo, hey, mehr, du kannst dich bedienen. Ich habe so viel. Ich lebe im Überfluss. Und am Schluss, glaube ich, hatte sie ein Problem mit den Kamelen. Ich habe die 27 für das Gold sind schon beladen und die für das Balsamöl und die Edelsteine sind auch beladen. Salomo, hast du mir noch ein paar Kamele? Und er sagt, selbstverständlich, nimm so viel Kamele, wie du willst und belade die mit Schmuck, so viel du willst. Hier ist die Schatzkammer, hast du diesen Raum auch schon gesehen? Und dahin, komm, wir gehen dann noch nach hinten. Und Salomo hatte Freude, dass sie sich bediente. Warum erzähle ich das alles? Ich zeige euch eine Grafik von Chris Harrison. Chris Harrison hat sich bemüht, alle Querverweise in der Bibel aufzuzeichnen mit farbigen Bogen. Wo sind in der Bibel Links von einer Bibelstelle, von einer Aussage zu einer anderen, die zusammenhängen? Es sind über 63.000 Querverweise in einem Buch, das über Jahrtausende von über 40 Autoren geschrieben wurde. Stellt euch das vor. Ein Beweis, ein genialer Beweis für die Einheit des Wortes Gottes. Und ihr seht ganz unten die weiß- und hellgrauen Striche. Dort, wo weiß ist, beginnt das Alte Testament. Und ungefähr im letzten Drittel, wo es weiß ist, beginnt das Neue Testament mit Matthäus. Und jedes Kapitel ist eine Linie nach unten. Und jetzt seht ihr etwas, genau in der Mitte der Grafik ist eine ganz lange Linie. Was ist das für eine Bibelstelle? Was denkt ihr wohl? Psalm 119, super. Psalm, ich würde am liebsten sagen, ich schenke dir das Auto, aber ich Psalm 119. Und wovon handelt Psalm 119? In jedem Vers wird geschwärmt vom Wort Gottes. Psalm 119, in jedem Vers. Ich liebe dein Wort. Dein Wort ist süßer als Honig. Und so weiter. Wie wird ein Jüngling sein Weg, wenn er sich hält? Dann Psalm 119 steht tupfgenau in der Mitte. Also. Und diese Querverweise, die sind mega spannend. Und die Geschichte, die ich euch erzählt habe von der Königin von Saba, hat einen Querverweis im Neuen Testament. Matthäus 12. Matthäus 12, Vers 42. Ich lese die Stelle aus der Hoffnung für alle. Da gefällt sie mir noch ein wenig besser. Ist interessant, wenn man die Bibelübersetzung wechseln kann, bis zu der Übersetzung, die einem gut gefällt. Aber eigentlich bin ich ein Elberfelder-Fan. Aber manchmal ist die Hoffnung für alle auch noch gut. Die Königin, stellt euch vor, was jetzt hier steht. Die Königin aus dem Süden wird einmal beim Gericht Gottes als Zeugin gegen dieses Volk auftreten und es verurteilen. Jetzt redet Jesus von der Königin des Südens, Königin von Saba. Denn sie kam von weit her, um von der Weisheit des Königs Salomo zu lernen. Der hier vor euch steht, ist größer als Salomo. Jesus sagt, hey, die Königin aus dem Süden, die kam, um Salomo zu besuchen. Und ich will euch an dieser Stelle noch etwas sagen. Es gibt so viele Mythen über diese Könige und Falscherzählungen. Ich habe mal einen Bibelfilm über Salomo angeschaut und da kommt diese Königin und verliebt sich in den Salomo und sie wird schwanger und geht schwanger nach Hause. Ich finde das völlig Unsinn, völligen Unsinn. Das ist nicht belegt. Und für mich ist die Bibel da allein maßgebend. Und Jesus würde sich nicht auf diese Königin beziehen, wenn da eine sexuelle Beziehung entstanden wäre in dieser Zeit. Es gibt auch noch andere solche Mythen. Jesus bezieht sich auf den Besuch und sagt, hey, sie hat Salomo besucht, um seine Weisheit zu hören. Hier ist mehr als Salomo. Was will Jesus sagen? Hier sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Er sagt nichts anderes als, hört mal, diese Königin wurde durch Salomo reich beschenkt. Und dann durfte sie sich erst noch aussuchen, was sie zusätzlich an Geschenken wollte. Und hier ist mehr als Salomo. Ich bin mehr als Salomo. Ich bin reicher als Salomo. Ich bin mächtiger als Salomo. Ich bin weiser als Salomo. Ich bin schuldlos im Gegensatz zu Salomo. Ich bin göttlich. Und Segen letztlich kann nur von Gott kommen. Und ich bin so reich, dass ich euch gerne beschenke. Ich beschenke euch, ihr könnt die Grenzen bestimmen. Ich sage es mal so. Geht durch meine Schatzkammer. Ihr könnt die Grenzen bestimmen, was ihr wollt oder was nicht. Und seht ihr, jetzt sind wir beim Stichwort Identität. Was ist meine Identität? Von wem und was werde ich bestimmt? Von welchen Ereignissen in meiner Vergangenheit werde ich bestimmt, die mich immer noch begleiten und prägen und triggern? Oder werde ich von Jesus bestimmt? Wenn ich mein Leben anschaue, ist das eine Bewegung, die immer mehr entdeckt, was ich in Jesus für Geschenke habe. Das ist einmalig, ist genial. Und eigentlich müssen wir sagen, unter dem Strich, Jesus genügt. Auch wenn du schwere Zeiten erlebst, dieses Prinzip gilt immer noch. Jesus genügt. Sein Segen genügt. Da ist alles drin enthalten. Und du musst ihn nicht mal mit jemandem teilen, diesen Segen. Stell dir vor, Jesus ist unendlich reich. Eine Frage an die Mathematiker. Wenn ich unendlich durch zwei teile, wie groß sind die zwei Teile? Unendlich. Wenn ich sie durch 200 teile, immer noch unendlich. Wir können sie teilen durch 1 Million, immer noch unendlich. Ist doch Wahnsinn. Du darfst für dich persönlich diesen Segen von Jesus in Anspruch nehmen. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber mir geht es so miserabel, das packe ich nicht. Denk daran, Paulus hat den Epheserbrief im Gefängnis geschrieben. Im Gefängnis. Und er lobt Gott und dankt für den Segen, den er in Jesus hat. Im Gefängnis. Er weiß nicht, wie lange er noch lebt. Er dankt Gott für den Segen. Und da kommt mir eine Person in Sinn, ein Freund, den wir nicht lange her verabschiedet haben in einem Dankgottesdienst. Er ist erkrankt an einem Tumor, hatte zwischenhinein wieder Hoffnung auf Heilung, dann wieder die Verzweiflung, die dann kommt, wenn man merkt, wow, da sind plötzlich viele Metastasen. Und jedes Mal, wenn ich mit ihm Kontakt hatte, jedes Mal hat er gesagt, weißt, Gott ist gut, immer. Gott ist gut. Er hat sich an diesem Segen festgehalten. Wisst ihr, dieser Segen geht ja über unser jetziges Leben hinaus. Der geht bis in eine Ewigkeit. Ist ja absolut, absolut top. Und ich möchte euch das einfach so mitgeben als Ermutigung, als Augenöffner. Und sei nicht bescheiden, wenn du dich bei Jesus bedienen darfst. Okay? Du darfst hamstern. Wirklich, wir dürfen hamstern, es hat genug. Und da kommt mir noch eine Bibelstelle, die wird mir bewusst in Römer 15. Römer 15. Diese Bibelstelle zeigt uns, in welcher Haltung wir leben dürfen, wenn wir unsere Identität von Jesus bestimmen lassen. Hier heißt es, da sagt Paulus den Christen in Rom, er kündigt seinen Besuch an, ich weiß aber, dass, wenn ich zu euch komme, ich in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Sagt Paulus, ist eigentlich unverschämt. Wenn ich das euch sagen würde, liebe Gemeinde, ich stehe hier in der Fülle des Segens Christi. Ich getraue mich fast nicht, aber es ist so. Ich bin in Jesus so gesegnet. Und wisst ihr, wenn diese Identität uns bestimmt, dann dürfen wir in dieser Haltung leben und auftreten. Und jede Begegnung, die wir haben, da dürfen wir davon ausgehen, ich lebe in der Fülle des Segens Christi. Die bedeutet mir alles und ich will sie immer mehr entdecken. Ich habe euch noch eine Ermutigung mitgebracht, wo es um unsere Identität in Jesus geht, um diesen Segen. Ist eine Karte, meine Identität, wer bin ich in Christus? Die wird in den beiden Gängen aufliegen. Wenn ihr den Saal verlässt, dürft ihr eine mitnehmen. Und auf dieser Karte sind ganz, ganz viele Dinge aufgezählt, die wir in Jesus haben. Immer mit Bibelstelle. Und wenn du das so liest, erfüllt dich das mit einer riesigen Freude und mit einer Gelassenheit. So ein Frieden. Jesus hatte gesagt, Frieden gebe ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Nehmt diese Karte mit für ein geniales Bibelstudium über den Reichtum, den wir in Jesus haben.